Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Im Update-Podcast vom 30. Mai sprechen wir über die aktuellen Themen des Tages. Heute unter anderem über ein neues Gesetz in Uganda, das jegliche Sexualität, die nicht heterosexuell ist, unter Strafe stellt. Im schlimmsten Fall droht sogar die Todesstrafe. Unsere Korrespondentin hat schon vor Wochen zum Thema recherchiert. Mehr zum Gesetz und was das für den Alltag von LGBTIQ-Plus-Personen bedeutet, das erklären wir euch gleich. Weiteres Thema bei uns im Podcast sind die Angriffe auf die KFOR-Soldaten im Kosovo. Rund 30 sind da verletzt worden. Der Grund dafür sind Unruhen zwischen ethnischen Serben und Albanern. Außerdem geht's bei uns um tierische Spione. Ja, ja. Mehr dazu erfahrt ihr gleich. Ihr hört zu. Das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Für queere Menschen hat sich die Lage in den letzten Wochen und Monaten weiter verschärft. Tägliche Diskriminierung, Todesdrohungen, Krankenhäuser, die eine Behandlung ablehnen. Das ist Alltag für LGBTIQ-Plus-Personen in Uganda. Und ein Gesetz diskriminiert sie jetzt noch mehr, denn mit diesem Gesetz ist sogar die Todesstrafe möglich. Chris hat seine Heimat Uganda bereits verlassen.
Es ist sehr, sehr gefährlich. Uganda ist ein schreckliches Land für Schwule, für Transfrauen und für all diese Menschen. Wenn jetzt Parlamentsabgeordnete sagen, wenn wir die erwischen, werden wir sie kastrieren, einsperren oder mit dem Tode bestrafen. Wirklich?
Auch der Queer-Beauftragte der Bundesregierung ist entsetzt über dieses neue Gesetz, wenn Lehmann twittert, dass das Anti-Homosexualität-Gesetz in Uganda Homosexuelle auslöschen würde. Mehr Infos bekommt ihr jetzt von Antje Diekans, das ist unsere Korrespondentin für die Region. Antje, was genau steht denn jetzt drin im Gesetz?
Generell droht allen, die nicht heterosexuell sind und diese Neigung auch ausleben, eine lange Gefängnisstrafe, das können bis zu 20 Jahre sein. Und das kann auch schon Aktivisten treffen, die queere Leute unterstützen. Und in ganz besonders drastischen Fällen kann eben sogar die Todesstrafe verhängt werden.
Und was wäre so ein drastischer Fall?
Ja, also zum Beispiel, wenn Homosexuelle Sex mit Minderjährigen haben oder Fälle, in denen jemand durch den Sex mit schweren Krankheiten infiziert werden könnte. Also zum Beispiel, wenn jemand HIV-positiv ist. Diese besonders drastischen Strafen sind es jetzt auch, die diese große Kritik aus den westlichen Ländern auslösen. Die Niederlande, die haben schon Konsequenzen angekündigt und streichen Entwicklungsgelder. Die USA haben Berichten zufolge das Visum der ugandischen Parlamentspräsidentin für die Staaten einkassiert. Ja, und auch die deutsche Regierung sagt, dass sie jetzt prüft, welche Auswirkungen das Gesetz auf die Arbeit vor Ort, also auf Entwicklungshilfe und Ähnliches haben wird.
Also hat durchaus dann eben auch eine Wirkung bzw. Konsequenzen. Du hast ja, Antje, im März schon mal zu diesem Thema recherchiert und da hast du auch schon berichtet, wie Menschen verfolgt und bedroht werden. Wie können denn überhaupt Menschen aus der LGBTIQ-Plus-Community in Uganda leben?
Ja, damals haben wir einen der vielen Fälle verfolgt, in denen jemand wegen seiner Sexualität angegriffen wurde. Das ist eine junge Frau, die als Mann geboren wurde und sie war angegriffen worden. Die Täter wollten ihr die Hoden abschneiden, haben gesagt, die würde sie ja jetzt nicht mehr brauchen. Das konnte zum Glück dann verhindert werden, weil dann noch rechtzeitig Hilfe kam. Aber das zeigt eben dieses Klima der Angst, in dem queere Menschen in Uganda leben müssen. Nicht erst seit es jetzt dieses Gesetz gibt. Die Stimmung war auch vorher schon sehr feindlich gegenüber Homo- und Transsexuellen. Aber dieses Gesetz verschärft die Lage jetzt natürlich nochmal.
Wir haben ja eben auch schon den Chris gehört, der hat das Land schon verlassen. Was ist da deine Einschätzung? Sind das jetzt Einzelfälle oder wird es da tatsächlich auch einen Schub geben von Menschen, die sagen, also unter den Bedingungen schaffen wir das ja einfach nicht mehr?
Ja, absolut. Also tatsächlich sind schon viele in den vergangenen Monaten geflüchtet. Aber, und das ist dann das Tragische, oft ist diese Flucht dann auch nicht die Rettung. Zum Beispiel kommen im Moment viele hier nach Kenia, ins Nachbarland. Aber auch hier ist die Stimmung gegenüber queeren Menschen oft feindlich und viele berichten dann von Übergriffen, gerade in dem Flüchtlingslager hier. Und Kenias Regierung könnte sich jetzt auch Uganda durchaus zum Vorbild nehmen und selbst nochmal die Gesetzgebung verschärfen. Hier hat die Frau des Präsidenten zum Beispiel zuletzt schon zu einem Gebetstag gegen Homosexualität aufgerufen. Die Regierung ist ja noch nicht ganz so lange im Amt und setzt da jetzt aber schon Zeichen. Und auch in Tansania hat der Frauenflügel in der Regierungspartei vor einigen Wochen die Todesstrafe für Homosexuelle gefordert. Also insgesamt ist das eine bedrohliche Lage für queere Menschen in Ostafrika.
Wie ist es denn generell dann bei der Bevölkerung in Uganda? Also wie wird dieses Gesetz da aufgenommen?
Ja, in Deutschland vielleicht schwer vorstellbar, aber in Uganda ist tatsächlich die Unterstützung für dieses Gesetz in der Bevölkerung groß. Also da wird schon in den Schulen gegen Homosexualität gewettert. Da wird vermittelt, dass jeder, der offen homosexuell lebt, gesteinigt werden müsse. Also da wird dann mit Bibelzitaten das alles belegt. Auch in den Kirchen wird an den Wochenenden Ähnliches gepredigt. Und der Erzbischof der anglikanischen Kirche, der hat jetzt auch Präsident Yoweri Museveni nochmal ausdrücklich zu diesem Gesetz beglückwünscht. Ja, und auch die Reaktionen von vielen Ugandern in den sozialen Medien, die sind ähnlich. Also es gibt nur ein paar ganz vorsichtige Stimmen, die sich noch trauen, offen sich dagegen auszusprechen. Auch im Parlament, als da über das Gesetz abgestimmt wurde, haben nur wenige Abgeordnete nicht dafür gestimmt. Das ist die Minderheit, die jetzt noch es wagt, den Mund aufzumachen und ja, Rechte noch für Homosexuelle und Transsexuelle zu fordern.
Antje, dann danke ich dir sehr für die Infos und für deine Zeit.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und jetzt sprechen wir über ein schönes Tier, das auch ein bisschen so aussieht, wie hast du es gerade beschrieben, Mintu, wie ein
Michelin-Männchen im Wasser.
Ja, genau. Und
Sie sind weiß, sie sind rund.
Ja, und sehen irgendwie auch ganz amüsant aus. Natürlich ist die Rede vom Beluga-Wal und wir möchten jetzt sprechen von einem ganz besonderen, von Waldimir, so heißt er, und der schwimmt seit gut 5 Jahren in norwegischen Gewässern rum. Gestern hat er dann aber plötzlich beschlossen, weiter in den Süden, nämlich nach Schweden, zu schwimmen. Sein Name ist übrigens so eine Kombi aus dem norwegischen Wort Wal, also so wie hier in Deutschland, ne, auch der Wal, und Wladimir. Und das Ganze ist eine Anspielung auf seine mutmaßlich russische Herkunft, denn es wird seit Jahren schon gemutmaßt, dass Wladimir möglicherweise von Russland als Tierspion trainiert worden ist. Huiuiui. Mintu Tran aus dem Nova-Team, wie kam man denn jetzt eigentlich auf diesen Verdacht?
Also Wladimir, der ist Ende 2019 im Norden von Norwegen aufgetaucht und ist dort mehrere Male auf so ein Fischerboot zugeschwommen, hat das dann auch so ein bisschen gerammt, gestupst, ne? Und die Fischer, die haben das Tier gefilmt und gemerkt, dass der Wal offensichtlich zahm und an Menschen gewöhnt gewesen ist. Und dann haben sie gesehen, dass Wladimir einen Gurt anhatte, wo auch eine Kamerahalterung dran war. Und auf diesem Gurt stand halt drauf, Ausrüstung St. Petersburg. Ja. Und Wladimir, der hat seitdem in norwegischen Gewässern gelebt und hat zum Beispiel auch mal einer Touristin ihr Handy zurückgebracht, als das mal ins Wasser gefallen ist.
Wie praktisch.
Ja. Aber jetzt ist er eben in schwedischen Gewässern. Russland hat übrigens diese Anschuldigung, dass sie Wladimir als Spion trainiert haben, immer zurückgewiesen.
Wie wahrscheinlich ist das denn eigentlich? Also so ein Beluga-Wal, ein Spion?
Der Militärhistoriker Rainer Pöppinghege, der hat ein Buch zum Einsatz von Tieren im Krieg geschrieben und er sagt, die Tiere, die wurden und werden immer noch häufig für militärische Zwecke eingesetzt, aber dass dieser Beluga-Wal für Russland spionieren sollte, das hält er für unwahrscheinlich, weil so geheim kann es ja nicht sein, wenn auf dem Gurt sozusagen Made in Russia draufsteht.
Ja, möglicherweise ist mit Kamera ausgestattet oder mit Sonarausrüstung, aber das ist natürlich im Prinzip in der heutigen Zeit auch mit technischen Gerätschaften irgendwie zu schaffen. Also da weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie man sich das vorstellen kann, zumal ja auch die Größe dieses Tieres nicht unbedingt dazu angetan ist, im Geheimen und Verborgenen wirken zu lassen.
Also er sagt einfach, da scheint es inzwischen einfach bessere technische Möglichkeiten zu geben, die auch weniger aufwendig wären als so Beluga-Wale für Spionieren zu trainieren.
Also kann man jetzt argumentativ nachvollziehen, ne? Das ist ein ziemlich großes Tier. Ja, warum sollte man ausgerechnet so einen Gurt da dran lassen, wo man genau sagen kann, so ah, okay, daher kommt der. Mhm. Aber trotzdem, also ist das jetzt so komplett weit hergeholt, dass Meeressäuger von Militär und Geheimdiensten eingesetzt werden?
Nee, das ist tatsächlich gängige Praxis. Also schon seit den 60er Jahren haben zum Beispiel sowohl die USA als auch Russland Delfine und Seelöwen zu Spionagezwecken ausgebildet. Die Tiere sind nämlich ziemlich schlau und sie haben natürlicherweise einen sehr guten Ortungssinn unter Wasser und wurden zum Beispiel dazu ausgebildet, Minen aufzuspüren. Und diese russischen Delfine, die sind jetzt wegen des Ukraine-Kriegs wieder mehr in den Fokus geraten. Also ursprünglich wurden sie von der Sowjetunion vor der Küste von Sewastopol trainiert, das ist vor der Krim. Und nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde das Delfin-Programm sozusagen von der Ukraine übernommen. Aber die Krim, die ist ja schon seit Jahren unrechtmäßig durch Russland besetzt. Und auch die Delfine scheinen wieder den Russen zu unterstehen und die Flotte dort zu bewachen. Also Militärexperten, die gehen davon aus, dass die Delfine das russische Militär warnen sollen, wenn zum Beispiel ukrainische Taucher versuchen sollten, Sprengsätze oder ähnliches an der Flotte anzubringen.
Seit wann werden Tiere denn für Spionagezwecke eingesetzt?
Schon seit über 100 Jahren. Also im Ersten Weltkrieg zum Beispiel Brieftauben. An die Tauben hat man zum Beispiel Kameras befestigt und die sollten dann hinter feindlichen Linien sozusagen Bilder machen. Allerdings waren diese Bilder ziemlich unscharf und auch verzerrt. Und ein weiterer Fail in dem Bereich war Acoustic Kitty. Da hat das CIA in den 60er Jahren 23 Millionen Dollar dafür ausgegeben, einer Katze verschiedene Dinge rein zu implantieren. Ne? Mhm. Also Funksender im Schädel, Mikrofone in den Ohren und Antennen im Schwanz. Die hat man dann auf einen Test geschickt und blöderweise ist die Katze beim ersten Test direkt von einem Taxi angefahren worden. Das Experiment wurde dann auch ziemlich schnell aufgegeben, weil man Katzen einfach nicht so gut sagen kann, was die machen sollen.
Ja. Alle Katzenbesitzerinnen und Besitzer wissen natürlich sofort, wovon wir reden, wenn wir diesen Satz sagen. Hätte wahrscheinlich auch jeder Katzenbesitzer der CIA vorher schon sagen können, dass das ein bisschen schwierig wird. Aber ganz ehrlich, ist schon gruselig, wie du das so gerade erzählt hast, was sie alle in die Katze reingepflanzt haben.
Ja, da gibt es aber momentan auch Experimente, die da sogar weitergehen, vor allem mit Insekten. Also sowohl die USA als auch Korea und Japan experimentieren gerade damit, Insekten mit elektronischen Schaltungen fernzusteuern. Also sozusagen Insekten-Cyborg-Zombies. Und in Japan, da wurden letztens auch Schaben vorgestellt, also letztes Jahr, denen wurde ein Solarmodul auf den Rücken montiert. Und diese Schaben lassen sich auch fernsteuern und die Stromversorgung ist sozusagen durch dieses Solarmodul gesichert worden.
Erinnert mich an eine Folge von Black Mirror, so eine Serie aus Großbritannien. Da haben die auch mit Bienen rumexperimentiert in der einen Folge und das war auch sehr spooky. Ja, also nicht nur Menschen können Spione sein, sondern auch Tiere und Insekten. Überblick über die verschiedenen Versuche mit Spiontieren habt ihr bekommen von Minto Tran aus unserem Team. Dank dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Um die NATO, da ging es in letzter Zeit öfter, ne, vor allen Dingen dann eben, wenn wir über die Ukraine gesprochen haben. Also soll das Land der NATO beitreten oder nicht? Die NATO spielt aber auch woanders eine Rolle. Ganz aktuelles Beispiel der Balkan, genauer die Republik Kosovo. Da sind rund 30 Soldaten der NATO-Friedensgruppe KFOR angegriffen und verletzt worden. KFOR, das zur Erklärung steht für Kosovo Force. Und die Soldaten sollten eigentlich das Gemeindeamt einer Stadt sichern. Die Lage ist relativ komplex und wir versuchen das jetzt mal für euch zu sortieren. Das habe ich gemacht zusammen mit Christo Lazarevic. Gemeinsam mit Daniel Majic macht er den Podcast Ballaballa Balkan. Christo, wie ist es dazu gekommen, dass NATO-Truppen jetzt zwischen den Fronten stehen im Kosovo? Was ist der Hintergrund?
Konkret zu den Ausschreitungen gestern ist es gekommen, weil die gewählten Bürgermeister von 4 Gemeinden im Nordkosovo in ihre Rathäuser wollten, um ihre Arbeit aufzunehmen. In diesen 4 Gemeinden im Norden des Kosovo leben aber hauptsächlich Serbinnen und Serben und die haben die Wahlen boykottiert und die Wahlbeteiligung in den 4 Gemeinden lag bei 3,47%. Also von ungefähr 45.000 Wahlberechtigten haben rund 1.500 gewählt. Ja, und dann wollten serbische Demonstranten die nicht reinlassen in die Rathäuser, weil die gemeint haben, die sind ja nicht legitimiert, wir haben die ja nicht gewählt. Und dann hat der kosovarische Premierminister Albin Kurti beschlossen, das mit der Polizei durchzusetzen. Und dann eskalierte die Lage komplett und irgendwann haben sich eben NATO-Truppen da wiedergefunden zwischen dem Rathaus von Zvečan und serbischen Aufständigen.
Zvečan, das ist dieser Ort oder die Gemeinde, um die es da ging. Ne? Nur um das nochmal besser zu verstehen, frage ich nochmal nach. Also es hat also etwas zu tun mit den Kommunalwahlen. Viele ethnische Serben haben genau die eben im Kosovo boykottiert. Und deshalb konnten sich diese ethnisch-albanischen Kandidaten durchsetzen. Das erklär uns das nochmal ein bisschen genauer. Also was war der eigentliche Grund dann für den Boykott?
Diesmal haben sie die Wahlen boykottiert. Also zunächst ist es so, dass fast alle Serbinnen und Serben im Kosovo die Unabhängigkeit des Kosovo nicht anerkennen und weiterhin eigentlich zu Serbien gehören wollen. Der konkrete Anlass hier war jetzt aber auch, dass sie, wenn sie schon zum Kosovo gehören, bitte eine möglichst autonome Region im Norden des Kosovo fordern, in eben diesen vier Gemeinden, in denen sie die Bevölkerungsmehrheit stellen. Ja, und das wird ihnen gerade etwas verwehrt, beziehungsweise sieht nicht so aus, wie sie das möchten. Und das führte vor ein paar Monaten schon dazu, dass ein Großteil der offiziellen Leute im Norden des Kosovo, also Serbinnen und Serben, sich aus den offiziellen Institutionen zurückgezogen haben, zum Beispiel aus der Polizei oder aus den Gerichten etc. pp. Und seitdem boykottieren die diesen Staat. Und der Höhepunkt war jetzt eben dieser Wahlboykott. Und deswegen geht da fast niemand wählen aktuell.
Was ist denn da eigentlich deine Einschätzung? Also was sagt jetzt diese aktuelle Eskalation im Kosovo aus über die Stabilität in der Region?
Es gab ja EU-geführte Verhandlungen zwischen Serbien und dem Kosovo. Ziel war eine Normalisierung der Beziehung. Wenn Serbien das Kosovo schon nicht anerkennt, soll zumindest die Beziehung normalisiert werden. Und eine Integration der Serbinnen und Serben in den unabhängigen Staat Kosovo. Und wie wir gestern gesehen haben, ist das jetzt vorerst einfach gescheitert. Also das hat nicht funktioniert. Also die Serbinnen und Serben stellen etwa 6% der Bevölkerung im Kosovo. Und ich sehe nicht, dass man die in den nächsten Jahren zu Freunden dieses neuen unabhängigen Staates machen wird. Also das Problem wird es weiter geben.
Wie stark spielt denn eigentlich der Konflikt zwischen Russland und dem Westen vielleicht da auch mit rein? Oder spielt es eine Rolle in Serbien und im Kosovo?
Eine Rolle spielt es schon. Also viele der serbischen Aufständischen gestern, die auf die KFOR-Soldaten losgegangen sind und ja auch Dutzende verletzt haben, hatten ja so dieses Z-Zeichen, das Zeichen des russischen Angriffskriegs bei sich. Mhm. Und es stimmt schon, dass gerade die rechten serbischen Kräfte große Putin-Verehrer sind. Das ist auf jeden Fall so. Es hilft jetzt aber auch nicht so sehr dabei, diesen Konflikt zu verstehen. Was hilft, den Konflikt zu verstehen, beziehungsweise warum er jetzt gerade eskaliert im Kosovo, ist, dass der serbische Präsident Aleksandar Vučić aktuell innenpolitisch massiv unter Druck steht und die Eskalation im Kosovo hilft ihm gerade.
Warum? Erklär uns das nochmal genauer. Also was wir, glaube ich, auch hier mitbekommen haben, es hat ja in der letzten Zeit große Proteste gegeben in Serbien, zum einen für Vučić, aber auch gegen ihn.
Ja, wobei man sagen muss, also die Proteste gegen ihn sind organisch gewachsen, die für ihn, da wurden Leute halt mit Bussen aus allen Landesteilen und den Nachbarstaaten angekarrt. Aber genau, also es gab große Proteste gegen die Regierung, allen voran wegen eines wirklich unwürdigen Umgangs der Regierung mit zwei Amokläufen in Serbien, die im Mai stattgefunden haben. Und der steht jetzt massiv unter Druck, Aleksandar Vučić. Und wenn der massiv unter Druck steht, dann fängt er manchmal im Ausland an, Konflikte zu schüren, beziehungsweise sie nicht zurückzunehmen. Und ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass es jetzt im Kosovo eskaliert, während er innenpolitisch Probleme hat. Weil es bringt ihm zwei Sachen. Das Erste, was es ihm bringt, ist, er kann innenpolitisch von den Protesten ablenken. Und das Zweite, was es ihm bringt, ist, dass er, ja, er kann Feuer legen und dann die Feuerwehr spielen. Er macht Ärger, um sich danach als Stabilitätsfaktor zu verkaufen. Und was schon eindeutig nachgewiesen ist und auch oft recherchiert, im Norden des Kosovo gibt es kriminelle Organisationen und einige Hooligan-Gruppen, die sind sehr eng verbunden mit der Regierungspartei in Serbien. Das hat schon einen gewissen Zusammenhang, wobei einige der Demonstranten sicherlich auch einfach wütende Leute waren, die keine Lust hatten, jetzt von Leuten regiert zu werden, die von 3% der Bevölkerung gewählt wurden.
Christo, dann danke ich dir fürs Erklären, fürs Auseinanderklamüsern und deine Zeit. Dankeschön.
Ich danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dass Bayern München zum 11. Mai Meister ist, ne, geworden ist, das haben jetzt hoffentlich alle verdaut. Ich guck nochmal, 30.05. Dienstag, ja, vielleicht ist es jetzt mal durch. Wobei, so ganz durch ist die Sache natürlich trotzdem nicht. Ne? Denn da gab es ja noch diese Kündigung für Oli Kahn und für Hasan Salihamidžić. Den haben sie rausgekickt, kurz nach Abpfiff. Was uns hier in Deutschlandfunk Nova zu der Frage bringt, muss das denn eigentlich sein? Geht kündigen nicht vielleicht auch mit weniger Verlierern? Nova-Reporter Stefan Beuting mit Antworten.
Am Ende dieser Bundesliga-Saison sind die Bayern mal wieder die Gewinner. Doch diesmal gibt's in ihren Reihen auch große Verlierer. Hasan Salihamidžić gefeuert und Oliver Kahn so richtig gefeuert.
Da ist dann auch wieder die Stilfrage vielleicht zu stellen.
Sagt ARD-Sportreporter Dominik Fischer. Kahn war per Mail unterrichtet worden, sei dann, soweit bekannt, so sauer geworden, dass ihm untersagt worden sei, zum Spiel nach Köln zu kommen. Nach nur knapp 2 Jahren als Vorstandsvorsitzender soll es nun zu Ende sein. Aber so?
Dass der Fakt so ist, dass was passieren muss in München beim FC Bayern, ist klar. Der Zeitpunkt, die Art und Weise, kann man wirklich drüber reden.
Ich weiß nicht, wie es bei euch steht, aber ich bin noch nie gekündigt worden. Aber auch als Nicht-Kündigungsexperte denke ich, das müsste doch eigentlich anders laufen. Und Madeleine Leitner sieht das auch so.
Also das ist eine Extremkündigung, wie man es nicht machen müsste. Also eigentlich ein Lehrstück für alle Trainer, die dann den Personalern das beibringen. So sollte es natürlich nicht sein. Also am Schluss haben ja beide verloren.
Madeleine Leitner ist Karrieremanagerin und berät im Alltag vor allem ArbeitnehmerInnen, die nicht zufrieden sind. Transparenzhinweis, Oliver Kahn war nicht unter ihren Mandanten. Jedenfalls sagt sie, dass so etwas wie im aktuellen Beispiel, wo Firma und ArbeitnehmerInnen mit so einem Knall auseinanderfliegen, dass es eigentlich seltener wird.
Der Arbeitsmarkt hat sich ja bekanntlich total gedreht. Merkt man ja mit, also überall werden Leute gesucht. Und mir ist kurioserweise gerade in letzter Zeit aufgefallen, dass sich Menschen bei mir melden oder Firmen bei mir melden und also meine Dienstleistung haben wollen, wo aber der Arbeitgeber auch dafür bezahlt oder ein Interesse hat, dass jemand zu mir kommt. Entweder weil die Firmen intern keine Perspektiven bieten können, weil sie nicht wissen, was sie mit der Person machen sollen oder weil klar ist, dass die Person nicht passt. Also das ist bei mir was absolut Neues, was es nie gegeben hat.
Das heißt, die Firmen haben ein Interesse an einem smoothen Kündigungsprozess und engagieren sich erst selbst und dann Menschen wie Madeleine Leitner, was dann auch ArbeitnehmerInnen nützen kann. Nicht aus Nächstenliebe, wohl aber aus Liebe zum guten Ruf. Ob das in dem Fall und in anderen Fällen so immer planbar ist und dann auch klappt, davon sind aber nicht alle überzeugt.
Man könnte es unter Murphys Gesetzen zusammenfassen, nämlich alles, was schief gehen kann, geht dann schief.
Sagt Emilio Galli-Zugaro, ehemals Chef der Unternehmenskommunikation der Allianz, heute Executive Coach. Er glaubt, der FC Bayern habe vieles in dem Kündigungsprozess richtig gemacht. Das sehe jetzt nur so merkwürdig aus, weil ihm das Pech in Form einer unerwarteten Meisterschaft dazwischen gekommen sei. Schale gewonnen, Kahn weg. Das wirkt dann seltsam.
Wenn Sie so wollen, ist man gestolpert über einen guten Weg, damit umzugehen.
Generell sei Kündigung eben anfällig für alle möglichen Zwischenfälle. Schlimmer wäre seiner Meinung nach gewesen, ihm das Ganze nur per Pressemitteilung zukommen zu lassen. Das Einzige, was daraus seiner Meinung nach zu lernen wäre, wenn du vielleicht selbst merkst, es läuft nicht mehr rund, was sicherlich Kahn auch mal gespürt haben mag, dass du dann in dem Fall vielleicht lieber selbst aktiv wirst und den ersten Schritt machst.
Ja, was wir wissen, das hat uns die Forschung in den letzten 20 Jahren gesagt, die Psychologie am Arbeitsplatz, dass zum Beispiel bei einer Trennung von einem Unternehmen, von einem Arbeitgeber, wenn der Arbeitnehmer die Trennung vornimmt und von sich aus kündigt, versus dem Unternehmen, das dem Arbeitnehmer kündigt, es eine Frist von zwischen 6 und 12 Monaten gibt, in denen man sich schneller erholt und bereit ist für neue Aufgaben, wenn man selber die Entscheidung gefällt hat.
Also, wenn jetzt nicht gerade gigantische Abfindungen im Raum stehen, lieber kündigen als kündigen lassen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Junge, Junge, Junge. Auch wenn das keiner so ganz offen sagt, ne? Aber wahrscheinlich sind dann am Ende doch alle so richtig hart genervt. Die SPD, die Grünen und auch die FDP. Nur mit genervt sein kommt man in der Politik eben auch nicht wesentlich weiter. Deshalb heute neue Gespräche zum sogenannten Heizungsgesetz. Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck hat dazu eingeladen und vorab schon gesagt, ja, es könnte da vielleicht Kompromisse geben.
4 Bereiche sehe ich vor allem, über die noch einmal gesprochen werden kann und wo Nachbesserungsbedarf offensichtlich besteht.
Welche Bereiche damit gemeint sind? Nadine, jetzt dein Einsatz. Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Grüß dich.
Ja, hallo, hier ist Nadine Lindner. Einen schönen guten Abend.
Nadine, nur um das nochmal kurz klarzumachen. Dieses Gesetz, über das wir da ja jetzt schon etwas länger aussprechen, soll ja festlegen, wie wir in Zukunft heizen, ne?
Richtig. Also es geht, die Kernüberlegung ist, dass man bei neu eingebauten Heizungen 65% Klimaneutralität erreicht. Und es gibt verschiedene Wege, wie man dahin kommt. Es gab ja diesen alten Gesetzentwurf noch von Patrick Reichen. Da hat man ganz extrem stark auf die Wärmepumpe gesetzt, weil die mit Strom läuft. Aus Klimaschutzgründen richtig, hat aber auch verschiedene Kollateralschäden, hat für viel Kritik gesorgt. Jetzt hat man das ein bisschen aufgeweicht, ein bisschen aufgesplittert, hat dann noch verschiedene andere Techniken mit reingenommen, zum Beispiel die Fernwärme. Jetzt überlegt man auch dabei, Holzpellets noch was zu machen, Gasheizungen, die später auch mal mit klimaneutralem Wasserstoff laufen können. Also da hat man jetzt einige sozusagen Überlegungen. Das betrifft vor allem neu gebaute Heizungen, aber auch für Häuser, die es heute schon gibt, für den sogenannten Bestand, wird sich mit diesem Gesetz auch einiges ändern. Also es wird eigentlich quasi jeden in Deutschland betreffen. Deswegen ist dieses Gesetz auch so politisch hoch umstritten.
Ja, genau, weil es eben für Verwirrung gesorgt hat, weil das, glaube ich, an vielen Stellen einfach so verstanden worden ist, dass direkt 2024 alle Heizungen raus müssen, ausgetauscht werden müssen, muss dann aber doch nicht.
Nein, das muss es nicht. Also die harte Grenze von 2024, vermute ich, wird dann vor allem für den Neubau interessant sein. Das heißt vor allem für Bauanträge, die ab dem 01.01.2024 gestellt werden. Ganz in trockenen Tüchern, ganz entschieden ist es ja noch nicht, weil am Gesetz wird ja noch weitergearbeitet. Aber ich glaube, dass es vor allem für den Neubau jetzt erstmal diese Regelung geben wird. Auch der Bestand, da muss ich deutlich auch irgendwann was ändern. Aber ich kann mir vorstellen, dass man da noch ein bisschen länger Zeit lässt, den Menschen, weil es da ja auch Befürchtungen gibt, dass das Gesetz gar nicht ausgefüllt werden kann, weil zum Beispiel Handwerkerinnen und Handwerker fehlen.
Heute Abend dann also das Treffen im Wirtschaftsministerium. Erklär uns nochmal, um was es da genau geht und ob das eigentlich die richtige Runde ist für Verhandlungen.
Ja, das ist interessant. Es wird heute Abend eigentlich eine große Fragestunde, weil heute Abend kommen die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker der Fraktionen zusammen, die sogenannten Berichterstatter. Die sind Experten in den Fraktionen für das Gebäudeenergiegesetz und die setzen sich dann mit Robert Habeck und auch mit Vertretern aus dem Bauministerium zusammen und gehen diesen Fragenkatalog der FDP durch, wo man sich ja in der letzten Woche gefragt hat, wie viele Fragen stehen denn da nur drauf?
Hier sind es 77, 103, 111, ja. Genau,
also 77 Fragen hat das Wirtschaftsministerium bekommen in der vergangenen Woche, hat die jetzt auch alle fleißig bearbeitet und das möchte man jetzt zusammen durchgehen, weil das Wirtschaftsministerium argumentiert, wenn wir da jetzt Antworten geben, gibt es sicherlich auch Nachfragen zu unseren Antworten, das erwartet man schon und da möchte man dann dafür bereitstehen. Das ist jetzt aber nicht die Runde derjenigen, die politische Deals machen können, sondern das ist die Runde der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, die sich in der vergangenen Woche schon mal getroffen hat, die sich diese Woche trifft und da gab es jetzt an diesem Gespräch von Habeck mit den sogenannten Berichterstattern auch Kritik, unter anderem vom Fraktionsvorsitzenden der SPD-Fraktion, Rolf Mützenich, der sagt, naja, eigentlich ist das Wirtschaftsministerium raus, das Gebäudeenergiegesetz ist jetzt eher Sache des Parlaments. Also das heißt, man möchte sich diese Kompromissfindung von Habeck, jetzt hatte ich das Gefühl, auch nicht streitig machen lassen, nicht wegnehmen lassen.
Und was kann denn dann heute Abend dabei rumkommen, beziehungsweise wenn wir nochmal auf Habeck gucken, welche Vorschläge kann oder wird er wohl machen?
Also was heute Abend bei rumkommt, ist vielleicht einfach, dass die FDP ihre Fragen beantwortet bekommt, dass dort Zweifel ausgeräumt werden, vielleicht auch Vorbehalte ausgeräumt werden, die es gegenüber dem Gebäudeenergiegesetz noch gibt. Der politische Kompromisskorridor, das hat Robert Habeck, wir haben ja eben gehört, der hat ja 4 Punkte angesprochen. Das ist zum einen, dass es für die Bestandsgebäude ein bisschen später in Kraft tritt, um halt den Druck von den Leuten zu nehmen. Dann könnte es zweitens so sein, dass zum Beispiel noch mehr Technologien erlaubt werden. Holzpelletheizung könnten auch im Neubau eingesetzt werden. Dass noch stärker auf die kommunale Wärmeplanung geschaut wird, also das, was die Städte mit ihren Strom-, Gas- und Wärmenetzen machen, dass da vielleicht stärker auf die Fernwärme auch noch geschaut wird, wie kriegen wir das schneller ausgebaut. Und dass es mehr und großzügigere Härtefallregelungen gibt, wobei Robert Habeck jetzt nicht konkreter geworden ist, was genau er meint, weil auch diese ganzen Förderrichtlinien, auch über das Geld wird ja hinter den Kulissen auch heftig diskutiert.
Die Ampelkoalition will heute beim Gebäudeenergiegesetz bzw. umgangssprachlich Heizungsgesetz einen entscheidenden Schritt vorankommen. Über was da gesprochen wird, wahrscheinlich Infos dazu von Nadine Lindner.
Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.